Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Und ja, heute.
Jawohl, bist du wieder dran, genau. Und ich versuche etwas dazu zu sagen.
Bei diesem Fall möchte ich direkt am Anfang eine Triggerwarnung aussprechen, weil es um ein Kind geht. Da gehen wir auch jetzt immer besonders sensibel ran. Viele von euch schreiben immer, ja, wir mögen euch, weil ihr so frei nach Schnauze spricht, oder andere mögen uns auch deswegen nicht. Aber wir sagen auch an dieser Stelle hier nochmal, wir geben der Geschichte den ja, nötigen und den möglichen Respekt. Und wir trennen jetzt hier auch klar Fakten, Theorien und offene Fragen voneinander und spekulieren jetzt hier nicht wild rum, sondern erzählen euch nach bestem Wissen und Gewissen, was wir hier zusammengetragen haben. Also starten wir mal. Es ist ein gewöhnlicher Nachmittag in meinem Fall. Wir sind kein besonderer Tag, kein besonderes Datum. So ein Tag, oh, den vergisst du eigentlich recht schnell. So nichts Ungewöhnliches ist. Die Umgebung ist eine Grundschule. Die Schule ist gerade vorbei und auf dem Schulhof wird es langsam ruhiger. Die Turnister sind gepackt. Diese Scouts, die man sind auf den Schultern der Kinder und ja, Jacken werden zugezogen und die Kinderstimmen gehen in Richtung Straße und Richtung Heimweg. Auch dieses Kind macht sich auf den Heimweg, einen Weg, das Kind kennt, und in diesem kleinen Ort denkt man, es ist noch alles in Ordnung. Aber das ist es eben nicht, denn
Wo sind wir nochmal?
das sage ich jetzt sofort. Das habe ich noch nicht offengelegt, weil dann wisst ihr sofort, was ich meine, um wen es geht. Niemand hält ja diesen Moment wirklich fest. Niemand sagt, warte, bleib kurz, oder es gibt keine ausführlichen Gespräche mit diesem Kind. Und genau das ist das Tückische. Und erst viel später, ja, wird es dazu kommen, dass man Fragen stellt über diesen Nachmittag, der eigentlich so gewöhnlich war. Und dieser Nachmittag wird auch ganz Deutschland verändern. Ein Fall, in dem ja nicht nur ein Kind verschwindet, sondern auch ein ganzes Gewissen. Und zwar geht es in meinem Fall um Peggy Knoblauch. Geboren am 6. April 1992, also ist sie geboren, und verschwinden tut sie Anfang der 2000er, 2001. Sie lebt in Lichtenberg in Oberfranken. Ein kleiner Ort, überschaubar, vertraut, sehr ländlich. Man ist eng miteinander verbunden und die Nachbarn kennen sich. Sie verschwindet am Ende ihres Schultages und damals war sie 9 Jahre alt. Peggy hat so einen Bobschnitt, ist sehr zierlich, hat blaue Augen, eine Zahnlücke, ist in der 3. Klasse und hat eine Lernbehinderung, eine leichte.
Geht sie denn auf eine normale Grundschule oder auf eine
Sie
Förderschule?
geht auf eine normale Grundschule im Ort. Peggy ist halt oder spaltet in oder beziehungsweise berührt hinterher ganz Deutschland. Wenn man Peggy sagt, dann weiß man eigentlich, um was es ging oder um wen es ging. Das ist auch einer der Orte, die ich frühzeitig oder einer der Fälle, die ich frühzeitig kennengelernt habe, die mich so als Kind dann oder als, ja, als Teenie berührt haben auch. Das habe ich dann immer noch so von meinen Eltern mitgekriegt, dass es dann immer um Peggy Knoblauch ging. Und das ist ja auch ein Name, der geht ins Ohr und den merkt man sich. Peggy war halt auch ein Kind, was in dieser sicheren Welt oder vermeintlich sicheren Welt gelebt hat. Sie hatte Routinen und vertraute Wege und bekannte Gesichter, weil das brauchte sie auch. Sie musste immer vorher Wege ablaufen oder Dinge kennen, um sie selbstständig machen zu können.
Ah, das
Und
kommt mir sehr bekannt vor.
so geht sie ihr dann auch an diesem Tag den normalen, vertrauten Weg nach Hause. Und hier liegt dann auch so die Tragik, weil es ist nichts Ungewöhnliches, was geplant war oder passiert ist. Kein Ausflug, kein gar nichts, kein Ereignis. Nur ein ganz normaler Nachmittag. Peggy verschwand dann am 7. Mai 2001. Das Wetter ist mild, um die 20 Grad in Lichtenberg. Und sie ist auf dem Heimweg von der Schule. Die wurde zuletzt nach 13 Uhr gesehen. Ja, manchmal sind es halt die ganz einfachen Dinge, die das alles so tragisch machen. Man hat dann hinterher keinen Abschied. Man weiß gar nicht, dass es morgens das letzte Mal war, dass man sein Kind gesehen hat. Sondern, ja, es ist einfach ein ganz normaler Tag. Als dann Peggy nach 1, 2 Stunden immer noch nicht zu Hause ist, beginnen die Eltern sich Sorgen zu machen. Vielleicht hat sie getrödelt, vielleicht hat sie jemanden getroffen. Und denken sie erst, aber eigentlich passt das nicht so ganz, weil sie ist eigentlich sehr zuverlässig. Vielleicht spielt sie auf dem Heimweg, das hat sie manchmal gemacht, weil sie so ein bisschen verträumt war. Aber als dann nach über einer Stunde sie immer noch nicht zu Hause ist, beginnen die Eltern sich Sorgen zu machen. Und sie melden dann auch sehr schnell bei der Polizei, dass ihre Tochter eben verschwunden ist. Läuft halt so ab, bei so kleinen Orten, da sucht eben nicht nur die Polizei, sondern da sucht halt das ganze Dorf quasi mit. Ne? Man klappert die Nachbarn ab, jeder bietet seine Hilfe an und jeder versucht mitzuhelfen. Der Fall wurde über Jahre intensiv auch bearbeitet und es wurden tausende Spuren geprüft. Alle versuchen an diesem Tag Peggy zu finden. Das halbe Dorf sucht quasi mit und läuft alle Wege ab. Jeder klopft an die Tür des nächsten Nachbarn. Und irgendwann wird der Heimweg halt eben zur Gewissheit. Man findet Peggy nicht. Das war dann wahrscheinlich ihr letzter Weg, sagt irgendwann auch ein Nachbar. Aber keine Spur. Peggy bleibt spurlos verschwunden. Und dann passiert aber etwas, was ja so oft in vermissten Fällen passiert. Der Fokus verschiebt sich. Von der Hoffnung, dass man Peggy noch findet, folgen Hypothesen. Und dann ist sich die Polizei aber nach kurzer Zeit sicher, dass hier eben ein Verbrechen stattgefunden haben muss. Lange Zeit findet sich keine Spur um Peggy und es vergehen Jahre. Nach ungefähr 3 Jahren Ermittlung gerät Ulvi K. in den Fokus der Polizei. Er wurde dann Anfang 2004 im Landesgerichtshof wegen Mordes verurteilt, wegen Mordes an Peggy. Der hat nämlich dann in einem Verhör den Mord an Peggy gestanden und widerruft sein Geständnis tatsächlich dann aber irgendwann.
Das kann passieren, wenn die unter zu großen Druck gesetzt werden und dann aus lauter Angst vor den bedrohlichen Polizisten etwas zugeben. Das kann sehr schnell passieren.
Er wird zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Verurteilung stützt sich außergewöhnlich stark auf das Geständnis. Also so viele wirkliche Beweise gibt es nicht. Es gibt nur Indizien. Und ja, ausschlaggebend ist eben das Geständnis von Ulvi K. Aber er widerruft das halt später und es gab halt auch keine Leiche oder keine forensischen Beweise bis dato, die ihn jetzt eindeutig überführen können. Wenn jetzt ein Kind verschwindet, dann entsteht ein Sog, wie du schon sagst, so ein gewisser Druck. Die Erwartung steigt, eben wenn auch ganz Deutschland irgendwie auf den Fall guckt und möchte, dass dieser Fall gelöst wird. Und irgendwann wollen alle dasselbe, nämlich eine Antwort. Aber Antworten sind nicht immer die Wahrheit. Und manchmal gibt's halt auch eben Trittbrettfahrer oder eben das System, das dann weitermacht, eben unbedingt einen Täter haben will, obwohl derjenige vielleicht gar nicht der Täter ist. Die Geschichte von Ulvi K. ist eben deshalb so zentral, weil sie zeigt, wie leicht aus einem Verdacht Gewissheit werden kann, beziehungsweise ein Mann unter Druck gestehen kann, wie schnell dann ein Geständnis als Ende der Suche gilt und man gar nicht mehr weitere Spuren untersucht. Also das war so, ja okay, der hat's gesagt, also war der das? Alle waren dann so, Gott sei Dank, wir haben jetzt den Täter gefunden. Und eben, weil dieser Teil der Geschichte ja nicht nur ein Ermittlungsstrang ist, wird er eben später auch zum Justizskandal. Das Verfahren wurde wieder aufgenommen und das Landesgericht Beirut ordnete im Dezember 2013 die Wiederaufnahme an. Am 14. Mai 2014 wurde Ulvi K. mangels an Beweisen, das Geständnis galt dann halt nicht als zulässig, weil er gesagt hat, das ist unter Druck entstanden. Und ja,
das ist verständlich.
Und die juristischen Einordnungen und Berichte betonten unter anderem ja Zweifel an der Entstehung und der Qualität des Geständnisses. Und jetzt stell dir einmal vor, du lebst an einem Ort, der jahrelang glaubt, wir wissen, wer es war. Und dann kommt der Moment, in dem ein Gericht sagt, nein, wir wissen es nicht und wir können es nicht beweisen. Und eigentlich ist ja dann quasi das Leben von Ulvi auch zerstört gewesen.
Natürlich.
Und an den Ort kannst du ja dann auch gar nicht mehr zurückkehren. Ulvi ist tatsächlich im Bekannten- und Nachbarschaftskreis von der Familie gewesen. Nachbarn haben ihn halt schon immer so als, ja, der ist ein bisschen seltsam. Na, den finde ich jetzt nicht so sympathisch. So hat man ihn dargestellt. Aber nur weil jemand jetzt seltsam aussieht oder halt nicht der Norm oder dem Empfinden des Gegenübers entspricht, muss man ja jetzt nicht unbedingt ein Mörder sein. Warum er jetzt tatsächlich dieses Geständnis gemacht hat, vielleicht wollte er einfach auch mal in die Medien, vielleicht ist er wirklich sehr unter Druck geraten oder vielleicht wollte er auch einfach bekannt werden. Ich meine, siehe Marcel Hesse, was der alles veranstaltet hat, wie beleidigt er war, als er dann nicht mehr der in der Hauptschlagzeile war.
Genau.
Also, ne, oder vielleicht war er auch ein bisschen einfältig, hat halt die falsche Wortwahl genutzt und schon ist es passiert. Und jetzt kommt, ja?
Ja, wenn er eine geistige Behinderung oder so hat, ist er ja eigentlich auch einem Kind gleichgestellt.
So genau kann man es nicht sagen. Ich meine, da gibt es verschiedene Aussagen. Und jetzt kommt aber etwas, was den Fall ganz neu aufrollt. Am 2. Juli wurden in einem Waldstück sterbliche Überreste gefunden. Durch einen DNA-Test stellt sich heraus, dass es tatsächlich Peggy Knoblauch ist. Der Fundort liegt 12 Kilometer Luftlinie von Lichtenberg entfernt.
12 Kilometer?
Mhm. Luftlinie, genau. Also sie hat da schon mehrere Jahre gelegen. Ja, und der Fund beantwortet jetzt auch nicht alle Fragen. Es fehlten Teile und man konnte jetzt also Teile ihrer Leiche und auch keine persönlichen Sachen wurden mehr gefunden von ihr. Und durch den Grad der Verwesung konnte man auch nicht mehr, wann und wo genau Peggy gestorben ist. Luft und Tiere sind halt an die Überreste gegangen. Man konnte jetzt gar nicht mehr sagen, das ist jetzt, oder ne, das ist jetzt die Verletzung, die zum Tod geführt hat. Und man hat halt auch gesehen, dass da Tiere dran genagt haben, sich Insekten auf der Leiche verteilt haben und so weiter. Ja, 15 Jahre länger als Peggy auf dieser Welt gelebt hat. Und dann findet man im Wald etwas, das dort nicht hingehört und etwas, ja, das die Zeit nicht auslöschen konnte, aber jetzt uns auch keine Antworten mehr gegeben hat. Und für die Ermittler ist das durchaus ein Durchbruch und für die Angehörigen kommt dann endlich die Gewissheit, aber nicht wirklich die Erlösung, weil Antworten gibt es halt immer noch nicht. Und eine Gewissheit kann ja auch wehtun. Nun hätte es ja auch sein, hoffen können, ist zwar entführt worden, lebt aber irgendwo ihr Leben, hat uns vergessen.
Ja, ich frage mich allerdings, ich meine, das ist für die Eltern, dass die noch immer hoffen und so, das verstehe ich. Aber ich frage mich jetzt, wie jemand, der geistig beeinträchtigt ist, es schafft, eine Leiche 12 Kilometer entfernt abzulegen, wenn er auch kein Auto und nichts hat.
Mhm.
Und diese dann auch noch so vergraben. Also das kommt mir wirklich komisch vor, ne?
Ja, so nach dem Fund wurde öffentlich bekannt, dass am Fundort ja eine DNA gefunden wurde, die zunächst einem Mann namens Uwe Böhmhardt gehörte und ihn damit in Verbindung gebracht hat. Aber die Ermittlungsbehörden erklärten später, es habe da keinen Zusammenhang gegeben. Man erst gedacht, man hätte jemand Neues verdächtigen, aber das war halt durch Kontamination. Ja, für einen Moment ist dann wieder Hoffnung in den Fall gekommen und hat gedacht, ja, jetzt ist das alles lösbar und dann fällt auch diese Hoffnung wieder zusammen. Man hat jetzt dann hinterher eingeräumt, dass das mit dem Uwe Böhmhardt eben ein Täter war.
Ja.
Oder mit der DNA zu finden war, sondern eben ein Ermittlungsfehler und fälschlicherweise übertragen wurde. Ist halt nach vielen Jahren einfach in der Ermittlung an Peggy Knoblauch so viel schiefgegangen. In den Berichten wird dann später dargestellt, dass der Fall weiterhin ungeklärt ist und die Ermittlungen wurden 2020 ohne Täterüberführung eingestellt. Ja, so ein bisschen sehr nüchtern. Aber in diesem Fall wird vor allem deutlich, es gibt keinen gerichtsfesten Täter und kein Urteil und kein Warum. Gibt es hier Theorien, keine klaren Beweise. Und das wollen wir jetzt mal von dem übrigen Bericht hier trennen. Theorie 1, Tat in der Nähe. Das Wegbringen des Körpers dann später, eben wie du das gesagt hast. Der Fundort der Überreste ist nicht zwingend gleich der Tatort. Das wird auch gesagt. In vielen Fällen werden die Körper weggebracht, aber dagegen spricht keine eindeutigen Spuren, weder am Tatort noch ja quasi auf dem Heimweg. Also das ist jetzt die Frage. Wo ist sie verschwunden? Ohne eindeutige Spuren lässt sich weder Tatort noch Zeitpunkt genauer rekonstruieren. Was ist deine Vermutung bisher? Was könnte mit ihr passiert sein?
Die eine Möglichkeit, wie alt war noch mal der erste Verhaftete? Naja gut, okay, also der scheint noch nicht so als Also der kann kein Auto haben und der kann ohne Auto die Leiche nicht 12 Kilometer wegbringen und dann auch noch nach Thüringen. Thüringen ist, glaube ich, angrenzend zu Bayern. Also er bringt die dann in ein anderes Bundesland. Das sind zwar nur 12 Kilometer.
Er war Anfang 20, als er da tatsächlich, also hier steht auch in manchen Fällen, dass er nicht nur einfältig war, sondern auch geistig behindert, je nachdem. Also die einen sagen links, die anderen sagen geistig behindert. Und natürlich ganz schön verwerflich, dass so jemand unter den Verdacht gerät, ne, und unter Mordverdacht.
Naja, verwerflicher nicht, wenn der Verdacht ja nun aus begründeten Argumenten besteht, ne? Dann ist das ja nur angemessen. Die Frage ist natürlich dann die Schuldfähigkeit. Und das andere ist wieder, wie kann man das ein Verhör mit einem geistig Beeinträchtigten durchführen?
Ohne Vormund.
Ohne Vormund, ohne Anwalt, ohne Mutter, ohne irgendetwas. Und das ist das, was ich sehr verwerflich finde. Und da ich selber auch schon mal ein Verhör hatte, weiß ich, mit welchem Druck da gearbeitet wird, dass man auch unter Umständen so bedroht werden kann, dass man hinterher alles gesteht, was die hören wollen. Also Das ist wie bei der Inquisition im Mittelalter. Du erzählst alles, was die hören wollen, damit sie dich in Ruhe lassen.
Ja.
Und das stelle ich mir jetzt vor mit jemandem, der geistig beeinträchtigt ist und der dann irgendwann so hilflos ist, dass der überhaupt nicht mehr weiß, was der sagen soll und dann nur noch allem Ja und Amen sagt. Ne?
Mhm.
Also ich bin immer sehr skeptisch, wenn sowas nur aufgrund eines erpressten Geständnisses erfolgt. Ne? Bin ich sehr, sehr skeptisch. Also ich meine, kann es natürlich gewesen sein, natürlich. Klar, kann er sein. Es kann auch, aber wie kennt er sich denn in Thüringen aus? Kommt er denn tatsächlich auf die Idee, das tote Mädchen in Thüringen zu verbuddeln?
Also das sind ja nur 12 Kilometer.
Ja, Luftlinie.
Aber auch hier Ulrik K. war auch dafür bekannt, dass er ja meistens nur sich in seiner gewohnten, wie sagt man, Bubble bewegt hat. Mhm. Ob er jetzt wirklich die Leiche so vergraben hat, das finde ich sehr, sehr fragwürdig.
Er braucht noch einen Spaten, er braucht einen Plan, er braucht ein Auto auf alle Fälle.
Mhm.
Also ich meine, es ist natürlich möglich, vielleicht hatte er ein Auto, vielleicht hat er einen Spaten, vielleicht hat jemand nachgefragt, kann gut sein, kann aber auch ebenso gut sein, dass nicht. Und dann wäre die Frage, wer könnte das Kind sich geschnappt haben? Vielleicht jemand, der den Weg des Kindes kannte und der immer wusste, dass das Kind da lang kam, irgendeine Zufallsbekanntschaft, der Nachbar.
Was jetzt einfach wirklich auch nochmal zu sagen ist, Peggy Knoblauch wurde 50 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Also das war ja wirklich kein langer Weg. Die Mutter war durch den Schichtdienst häufig nicht zu Hause und Peggy war halt ja dadurch gewohnt, auch eben alleine diesen Weg zu gehen.
Und dann auch alleine ihre Wohnung aufzuschließen und alleine sich in ihre Wohnung.
Oh, genau. Oh. Sie hatte einen Schlüssel.
Da sind extrem gefährdet. Oh, die sind ganz extrem gefährdet. Also ich glaube eher, dass das ein Nachbar war, der das genau wusste und abgepasst hat.
Ja, und dann gibt es nämlich eben noch dieses befreundete Nachbar-Ehepaar, wo sie dann gelegentlich mal hinlief, die Peggy, und dann mit ihr auch Mittag gegessen haben in einem Lokal. Genau, und das Wohnhaus, in der die Familie, also die Mutter, die kleine Schwester von Peggy und der türkische Stiefvater direkt am Marktplatz gelebt haben. Da kannte man sich einfach, ne? Ja, die Ermittlungen gingen dann bis nach Tschechien und in die Türkei und brachten trotz Belohnung von 55.000 D-Mark eben keine Erkenntnisse. Ja, man hat jetzt dann auch vermutet, vielleicht, weil der türkische Stiefvater da auch Verwandte noch in der Türkei hatte, ob die was damit zu tun haben könnten. Dem war aber nicht so. Ja, und dann bei der Suche nach der Drittklässlerin hat halt auch die Sonderkommission, die sich dann Peggy nannte, ungefähr 4.800 Spuren untersucht, abgesucht. Und trotz intensiver Suche blieb das Mädchen, wie gesagt, unauffindbar. Und man hat sich dann auf Ulrik K. tatsächlich festgebissen.
Tja, das ist ganz schön schlimm. 10 Jahre im Gefängnis und man weiß nicht, ob er da nicht zu Unrecht gesessen. Oh meine Güte.
Also es ist tatsächlich so, dass die Mutter von Peggy Hinweise auf Ulrik K. auch gegeben hat, der ihr ja auch suspekt vorkam. Das finde ich jetzt hier ein bisschen fragwürdig.
Naja, es kann ja sein, dass der da dauernd vor der Tür rumgelungert hat. Und dann würde ich so einen Hinweis als Mutter natürlich auch geben. Also es sind also ganz viel Ermittlungen, aber es sind nicht so viele Informationen offenbar, die man an die Öffentlichkeit gegeben hat. Und das ist ja öfter, wenn ein Kind weg ist, dass ganz wenig Informationen der Öffentlichkeit gegeben haben. Wenn ich jetzt an Bärbel Werner denke oder an die Martina Möller. Also die Öffentlichkeit gibt, also die erfährt von der Presse, nicht von der Presse, von der Polizei einfach sehr wenig an Details.
Ja.
Sodass man ganz schwer das rekonstruieren kann.
Ja. Also tatsächlich ist es so, dass im Februar 2002 mit Aufforderung des damaligen Innenministers Günther Beckenstein eine neue siebenköpfige Ermittlungsgruppe unter der Leitung von Wolfgang Geier eingesetzt wurde, die den Fall Peggy Knoblauch neu aufrollen sollte. Da wurde auch nochmal Ulrich K. durchleuchtet. Und da nahm man ihn dann 2002 fest und so kam es halt eben zu dieser Festnahme von Ulrich K. Dabei gestand der halt, dass er das Mädchen am 3. Mai in seiner Wohnung gehabt hätte und sie missbraucht habe. Und am 7. Mai habe er sie dann nochmal abgepasst und wollte sich bei ihr entschuldigen. Aber das finde ich ein bisschen sehr merkwürdig, weil das Mädchen...
Warum hat denn das Mädchen das denn nicht ihrer Mutter erzählt? Hör mal, der hat mich gezwungen, in seine Wohnung zu gehen und dann musste ich das und das damit machen. Das hätte sie doch direkt der Mama erzählt. Also das ist doch eine ganz komische Geschichte.
Ja.
Also ein missbrauchtes Kind, das jetzt ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Eltern hat, das rennt doch jetzt nach Hause und sagt, Mama, Mama, der hat mir was getan, oder?
Richtig. Also das finde ich auch ganz merkwürdig. Ich glaube eher, der arme Mann hat da was erzählt, was er selber nicht zusammensetzen konnte. Ja, und nachdem
Das kann natürlich auch stimmen. Also vielleicht tut man jetzt auch der Polizei unrecht, die Geschichte stimmt, aber es sind einfach sehr schwierig, dann die Informationen wirklich so zu werten und zu sichten, wenn das alles so im Bereich des Wagen und Möglichen ist, ne?
Ja, und dann hat er eben halt am 7. Mai versucht, sich zu entschuldigen und sie ist dann aber weggelaufen und er ist ihr hinterhergelaufen auf dem Lichtenberger Schlossplatz und dann habe er sie eingeholt und dann niedergestoßen und sie sei dann schreiend die Treppe runtergefallen und liegen geblieben und dann habe er ihr den Mund zugehalten und sie sei aus Versehen dabei erstickt. Hinterher hat man dann gesagt, er habe ein Telefonat gegeben, wo dieser geistig behinderte Mann Ulrich mit seinem Vater telefoniert habe. Und er hätte mit seinem Vater gesprochen, der man schließen könnte, er hätte mit seinem Vater gemeinsam die Leiche beseitigt. Und auch der Vater wurde vorübergehend festgenommen. Später hat halt Ulrich K. das Mordgeständnis widerrufen. Die sogenannten Missbrauchsfälle sind aufrecht, oder der Missbrauchsfall ist aufrechterhalten worden. Anwalt und Eltern waren aber überzeugt, dass das Geständnis durch seine Erschöpfung und nach stundenlangen Vernehmungen eben entstanden sei. Und das hat sich dann auch später so rausgestellt. Und die Polizei wollte halt unbedingt dieses falsche Versprechen machen, dass der Fall schnell geklärt wäre. Von diesem sogenannten Geständnis gibt es heute aber keine Tonaufnahmen mehr und wenig Mitschriften.
Ja, ich nehme mal an, dass da sich ein Polizist alleine hingesetzt hat und hat versucht, das im Alleingang aus dem rauszupressen. Und dadurch gibt es keine Zeugen, nicht mal andere Polizisten. Das ist auch eine beliebte Methode und die führt auch überdurchschnittlich oft zu unwahren Aussagen.
Genau, das Einzige, was man halt noch rekonstruieren konnte, war ein Gedächtnisprotokoll eines einzelnen Beamten. Hinterher gibt es aber mehrere Gutachten, die halt begründen, dass Ulrich K. seine Behinderung gar nicht in der Lage gewesen sei, ein sogenanntes Geständnis zu machen.
Eben, das ist gar nicht rechtskräftig, also gar nicht rechtsgültig. Also wenn der wirklich das eine festgestellte geistige Behinderung hat, kann es sein, dass der ohne Betreuer eigentlich überhaupt gar keine Aussagen dieser Art treffen darf. Also das ist jetzt kein Ruhmesblatt für Justiz und Polizei.
Richtig. Also was es jetzt noch an Spuren gab, 2007 wurden die Ermittler aufmerksam auf einen ehemaligen Straftäter, also einen Sexualstraftäter, Robert E., in der Nähe des Hauses der Eltern. Sie fanden dabei ein Kinderunterhemd, auf dem sich aber keine DNA-Spuren von Peggy nachweisen ließen. Die Frage ist jetzt, wem gehört das Kinderunterhemd? Konnte E. dann für die Tatzeit an Peggy ein Alibi nachweisen und die Staatsanwaltschaft hatte versucht, dann nochmal am 22. April 2013 das Haus zu durchsuchen und grub nach Überresten. Er wurde erneut befragt, aber auch da hatte man eben nichts gefunden.
Also ein sehr, sehr mysteriöser Fall.
Genau, es wurden dann Überreste gefunden, die dann aber einem anderen Kind zugeordnet werden konnten.
Was?
Später bei ihm in einer Grube.
Aber einem anderen Kind?
Ja.
Aber das deutet doch schon dann eher
auf einen anderen Fall hin.
Mhm.
September 2013 wurde gegen einen Mann aus Halle ermittelt, der wegen sexuellen Missbrauchs zu 6 Jahren Haft verurteilt wurde. Der Mann war öfter zu Besuch im Haus der Familie gewesen. War auch so, ja, im Umgang mit Peggy manchmal aufgefallen und als unangenehm wahrgenommen worden. Durch Recherchen der Journalisten Ina Jung und Christoph Lemmer waren die Ermittler wieder auf einen Mann gestoßen, der anfangs vernommen, dem man aber nichts nachweisen konnte. Im Dezember 2013 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Adoptivbruder des Tatverdächtigen in Halle auch ermittelt hatte. Haben dann geschaut, ob da jetzt, ob er irgendwie an der Beteiligung oder Beseitigung der Leiche geholfen haben könne. Sein Alibi stellte sich als falsch heraus. Mit der Beseitigung der Leiche hat auch er nichts zu tun gehabt. Am 8. Januar 2014 wiederum wurde in Lichtenberg ein Grab geöffnet und man hatte da zunächst die Leiche von Peggy vermutet, und zwar im Grab einer 81-jährigen Verstorbenen. Die ist 2 Tage nach Peggys Verschwinden beerdigt worden, aber auch da ist Peggys Leiche natürlich nicht gefunden worden. Und dann im April 2015 suchten Taucher noch im Stausee an der Talsperre nach Peggys Schulranzen. Auch hier gab es tatsächlich keine. Am 2. Juli 2016 entdeckten dann halt Pilzsammler in einem Waldstück bei Rodenbachbrunn in Thüringen etwa 12 Kilometer Luftlinie oder beziehungsweise 18 bis 21 Kilometer Fahrtstrecke, je nach Route, von der Wohnung der Eltern und der Stadt Lichtenberg die Skelettteile von Peggy, die mittels DNA-Analyse als die sterblichen Überreste dann hinterher identifiziert werden konnten. Das gefundene Skelett war nicht vollständig und es fehlten halt auch Kleidungsstücke der Schulranzen. Aber wie ich ja schon gesagt habe, hat die Leiche da schon einige Zeit gelegen und Tiere sind dran gegangen und man konnte nicht mehr die eindeutige Todesursache bestimmen. Die Kriminalbeamten untersuchten halt auch weiter jetzt nochmal das Gelände, ne, bis September 2016. Und es war jetzt ungeklärt, ob das eben der Tötungsort, nur der Fundort oder auch der Tatort gewesen sind. Im Oktober 2016 wurde dann bekannt, dass DNA-Spuren des Rechtstouristen Uwe Böhmhardt an dem Skelettfundort gefunden worden waren, was sich aber dann später im März 2017 als Trugspur herausstellte und halt der Verunreinigung und der Spurensicherung und der dann damit nichts zu tun gehabt hat. Der genaue Übertragungsweg, wie jetzt da Mikropartikel von diesem Rechtsterroristen Uwe Böhmhardt an die Leiche kommen sein soll, ist aber bis heute unklar. Weitere Ermittlungen 2018 haben halt am 12. September ergeben, dass 2 Anwesen eines Mannes namens Manuel S. durchsucht worden sind, der eben mit dem Ulvi K. befreundet gewesen sein soll. Und Ulvi K. soll diesen auch mehrfach bei der Polizei erwähnt haben. In seinem genannten Geständnis angeblich sei die Polizei durch Mikropartikel auf seine Spur gekommen, die sich dann auch an den sterblichen Überresten von der Peggy Knoblauch befunden haben sollen, was ich aber jetzt ein bisschen schwierig finde, weil eben dieser eine ja auch angeblich Mikropartikel an der Leiche gelassen haben soll. Und das war ja auch eine Fehlspur. Und durch diese Mikropartikel ist man eben auf diesen Marcel S. gekommen, der ja auch mit dem Ulvi K. befreundet war. Das Alibi, was er zur Zeit hatte, das wurde halt auch in Zweifel gezogen. In der Vernehmung gab Marcel S. eben an, dass er am 7. Mai dem bekannten Ulvi und einem anderen bekannten Mann dabei geholfen habe, den leblosen Körper entgegengenommen zu haben. Und er habe nach eigenen Angaben noch versucht, das Kind wiederzubeleben, ehe er dann die Leiche später an diesen halt Fundort in Thüringen gebracht habe. Jacke und Schulranzen will er dann einige Tage später vernichtet haben. Und dann wurde am 11. Dezember 2018 Marcel S. schließlich von der Polizei verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Und er hat selbst bereits 2001, ja, in einem betrunkenen Zustand Bekannten gegenüber erzählt, er wäre an der Beteiligung an der Leiche von Peggy K. beteiligt gewesen. Über die beschuldigten Personen, die jetzt da mitgehört haben wollen sollen, hat die Polizei aber Angaben an die Öffentlichkeit gegeben. Knapp 2 Wochen später hob dann das Amtsgericht Beirut den Haftbefehl gegen Marcel S. wieder auf, weil man eben nicht nachweisen konnte, dass er an dem Mord mitbeteiligt gewesen war, noch dass er die Leiche wirklich dort abgelegt habe. Am 20. Oktober 2020 teilte die zuständige Staatsanwaltschaft aber mit, dass die Ermittlungen eingestellt worden waren und der Fall mit seinen rund 6.400 Spuren und 250 Gutachten und 3.600 Vernehmungen jetzt geschlossen sei. Maggies sterblichen Überreste wurden am 6. April 2022 an einem unbekannten Ort beigesetzt, im Beisein der Mutter und vieler geladener Polizeibeamter der Kripo. Und sie wäre an diesem Tag 30 Jahre alt geworden. Am 18. April 2024 begann das zivilrechtliche Verfahren gegen Manuel S., in dem Knoblauchs Mutter ihn auf Zahlung von 75.000 Euro Schmerzensgeld verklagte. Sie begründete halt die Forderung mit psychischer Beeinträchtigung aufgrund des jahrelangen ungeklärten Schicksals ihrer Tochter. Also sie wäre halt psychisch fertig deswegen.
Ja.
Am 22. Mai wäre die Klage abgewiesen worden. Also sie hat sich halt eben auf diesen Ulvi K. und hinterher auf den bekannten Marcel S. festgebissen und sagt halt, durch deren Falschaussagen seien ihr grobe psychische Leiden oder Schäden zugefügt worden, weil sie einfach unklar darüber war, was mit ihrer Tochter passiert ist und eben dass diese ständigen Falschaussagen sie zerstört haben. Die Klage wurde dann 2024 abgewiesen. Die Klägerin habe nicht beweisen können, dass der beklagte Manuel S. die Leiche jetzt wirklich ins Waldstück gebracht habe. Auch in dem Strafverfahren zuvor hätte man das einfach nicht eindeutig belegen können, dass er jetzt daran beteiligt gewesen war oder nicht.
Aha.
Und er sagt halt, der Manuel S. sagt halt, dass auch in dem früheren Verfahren schon seine Aussagen in der polizeilichen Vernehmung falsch gewesen seien. Auch er wäre von der Polizei, genau wie sein Freund Ulvi K., unter Druck gesetzt worden und habe deswegen diese Falschaussage gemacht.
Ach du Schreck. Ja, okay. Ja. Also das mit dem Druck, warum hat sie eigentlich nicht gegen die Polizisten geklagt, die den unter Druck gesetzt
haben? Wahrscheinlich ist da eine Klage weitaus schwieriger, als tatsächlich gegen Menschen mit Beeinträchtigungen zu klagen. Und damit wären wir tatsächlich am Ende unseres Falls mit Peggy Knobler.
Okay, es war auch so ein mysteriöser Fall, ne? Gerade so mit den Kindern, wenn da so Kinder im Spiel sind, dann ist das immer eine Sache, die einen so emotional so berührt, ne?
Also was halt jetzt tatsächlich so die hauptsächlichen Theorien sind eben halt, dass sie jemand auf dem Nachhauseweg abgefangen hat, jemand Unbekanntes, und sie dann im Auto mitgenommen hat und sie dann vielleicht in das Waldstück verschleppt hat und sie dort missbraucht hat. Und die andere Theorie ist einfach, dass es jemand aus dem nahen Umfeld war und sie...
Also das denke ich eher, weil eben bekannt war, dass sie ganz alleine ist und weil gerade auch Mädchen, die alleine in die Wohnung kommen können oder müssen, ja auch irgendwie gefährdeter sind als welche, wo, wenn sie an der Türe klingeln, jemand da ist, ne?
Dann die dritte Theorie ist es halt, dass es doch einer von den falschen oder von den falschen Tätern war, das einfach nur nicht genug Beweise gegeben hat. Und ja, was jetzt so die offenen Fragen sind, ne, was geschah zwischen dem Schulschluss und nach 13 Uhr? Warum ist die Spur einfach dann da auf dem Heimweg geendet? Wo war da jetzt der Tatort und was war jetzt der Fundort und was führte letztendlich zu ihrem Tod und wer war natürlich der Täter? Und warum konnte nach dem Fund 2016 eben keine eindeutige Täterspur festgestellt werden, sondern nur diese Verunreinigung von diesem rechtsradikalen Täter und auf einmal dann eine Mikrospur von dem Marcel S., der ein Freund von Ulvi K. gewesen ist?
Das war dann ein denkwürdiger Fall.
Genau. Danke euch fürs Zuhören und wir hoffen, ihr steigt mit uns oder seid mit uns durch dieses Täter-Wirrwarr und den falschen Anschuldigungen gestiegen. An sich einfach sehr grausam. Und ich wünsche der Mutter halt auch, dass sie noch Klärung findet, aber halt gegen jemanden ermitteln, wo eigentlich eindeutig bewiesen ist, dass die Aussagen falsch waren, weil man unter Druck geraten ist. Das ist auch irgendwo sehr schwierig. Auf der anderen Seite versteht man auch die Mutter.
Geht's? Ah?
Geht so. Okay, Betty ist der andere Meinung. Gut, ihr Lieben, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, und passt gut auf euch auf.
Und wir sagen, ja.
Tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Gut.